Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM auf der 102,6 heute Nachmittag mit einem Thema, was sich, ja, wie soll ich mal sagen, mit Frieden, mit Gerechtigkeit, mit Gender, mit allem Möglichen, was irgendwo das Thema Welt verbessern, würde ich vielleicht sagen, irgendwo betrifft. Und da geht es um den Verein Peace Foundation e.V. Und bei mir im Studio zu Gast aus diesem Verein und Vertreterin dieses Vereins ist die Sophie Mebus. Sophie, ganz herzlich willkommen bei mir heute Nachmittag in der Plattform. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch da zu sein.
Wir haben kürzlich schon mal gemeinsam Radio zusammen gemacht und sind hier auf dieses spannende Thema gestoßen. Und schön auf jeden Fall, dass wir eine Stunde da ein bisschen mehr erfahren können über deine Vereinsaktivität, über alles, was du in deiner freien Zeit hier an Engagement mit einbringst. Und ja, ich denke aber, damit die Hörer ein klein bisschen mehr vorab wissen, wer die Sophie eigentlich ist, alles Relevante, was man vielleicht vorher ein bisschen näher von dir wissen sollte, du weißt schon aus der letzten Sendung, was man einfach ein bisschen kurz erzählt. Mach mal kurze Vorstellrunde.
Ja, sehr gerne. Wie schon gesagt, ich bin die Sophie Mebus. Ich bin 28 Jahre alt, arbeite hauptberuflich beim Donaubüro in Ulm und engagiere mich eben in meiner Freizeit noch ehrenamtlich, unter anderem eben bei der Peace Foundation, für die ich dann heute hier bin und die ich heute vorstellen möchte. Genau, es ist mir einfach super wichtig, sich gesellschaftlich einzubringen. Ich habe auch Friedensforschung im Master studiert, was schon so ein bisschen den Touch zum Thema gibt. Und deshalb ist mir das wichtig, dass ich da auch was aktiv machen kann.
Ja, das heißt, studienmäßig auf dem Gebiet, da hast du auch, ja, wie soll man sagen, diesen Background, die erarbeitet. Und insofern kannst du da auch viel von dem Wissen dann mit einbringen, oder?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass man im Masterstudium ein sehr detailliertes theoretisches Wissen erarbeitet, was man jetzt dann nicht unbedingt in der täglichen Arbeit braucht. Aber es ist auf jeden Fall gut, da einen Hintergrund zu haben, sich auch mit verschiedenen Theorien auszukennen und dann einfach gerade, wenn man Projekte macht oder auch für Projekte Anträge schreibt, da eben schon fundiertes Hintergrundwissen zu haben, was man einbringen kann.
Ja, ist aus dem Studium heraus dann auch irgendwo der Kontakt zu Peace Foundation e.V. dann entstanden oder wie hat sich das ergeben? Ich meine, der Verein, ich habe ihn, bevor ich jetzt mit dir darüber gesprochen habe, noch nie was, ehrlich gesagt, davon gehört und wahrscheinlich viele Hörer auch nicht. Also wie bist du dann zu dem Verein gekommen?
Ja, also es ist so, dass der Verein auch tatsächlich recht klein noch ist und wurde auch erst 2016 gegründet. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass die meisten Leute noch nicht so viel davon gehört haben. Es ist ganz witzig, weil jetzt habe ich gerade von Friedensforschung im Kontext meines Masterstudiums gesprochen. Tatsächlich kommt diese Zugehörigkeit zu dem Verein aber eher aus meinem Bachelorstudium. Ich habe in Erfurt meinen Bachelor gemacht und habe da eben schon mit Freunden, die mit mir studiert haben, mich engagiert. Wir haben zum Beispiel geguckt, immer in der Mensa der Uni, wie viele Lebensmittel da weggeschmissen werden, haben das gewogen und versucht, dass man doch da irgendwie die Verschwendung ein bisschen minimieren kann und sind dann aus dieser Idee raus, haben wir gesagt, wir möchten einfach eine Möglichkeit schaffen, eine Plattform schaffen, dass sich Leute engagieren können, dass man diese Themen weiterverfolgt, dass man vielleicht auch mal was machen kann, wo man eine Finanzierung für bekommt. Und aus diesem Gedanken raus wurde dann der Verein gegründet. Deshalb hat er auch den Sitz in Erfurt, weil wir eben alle damals in Erfurt studiert haben. Mittlerweile sind wir aber auch so ein bisschen in Deutschland verstreut und machen sehr viele Geschichten auch online. Heißt, man kann eigentlich von überall Teil davon sein und es ist auch für mich gar kein Problem, in Ulm zu wohnen und trotzdem eben mich da zu engagieren und mich einzubringen.
Ja, das heißt, die ursprüngliche Keimzelle ist Erfurt und alle möglichen Studenten, die seinerzeit bei der Gründung 2016 dabei waren, haben inzwischen halt das Studium beendet und sind sozusagen die Welt ausgeströmt oder nach Deutschland.
Genau, ja. Also ein Teil ist noch in Erfurt. Wir haben auch in Erfurt den Sitz des Vereines. Wir haben da auch zwei Büroräume, die wir bespielen können, die wir da nutzen können. Deshalb ist das schon das Zentrum, zumindest das administrative Zentrum. Und der Verein ist auch dort angemeldet. Aber die Mitglieder und die Leute, die sich engagieren, sind tatsächlich weltweit verteilt inzwischen.
Weltweit hört sich schon mal sehr gut an, weil viele Zusammenhänge, wie wir sicherlich nachher erläutern werden, auch einen weltweiten Connect oder weltweite einfach Problemstellung irgendwo haben. Diese Idee, so einen Verein zu gründen, ist also ja dort entstanden. Gibt es vergleichbare Vereine, die sich um gleiche ähnliche Inhalte kümmern, auch in anderen deutschen Städten, oder gibt es andere überhaupt? Oder ist jetzt dieser Verein mit der Zielsetzung und mit diesen Themen, die ja eigentlich vieles, was so aktuelles streifen, Frieden, Nachhaltigkeit, gendern, gibt es auch in anderen? Also ist das jetzt Erfurt-mäßig, dass es da sowas gibt und sowas jetzt in die Breite geht, oder gibt es da viele andere Gruppen, die es auch irgendwo
betreuen? Ich denke, es gibt ganz viele kleine Gruppen, die sich mit ähnlichen Teilaspekten auseinandersetzen und die da auch eine gute und wichtige Arbeit machen. Was, glaube ich, unseren Verein so ein bisschen hervorhebt, ist, dass wir eben einen sehr breiten Ansatz gewählt haben, was wir in unserer Satzung auch vertreten. Deshalb sind wir relativ flexibel für Projekte und können da relativ breit eben gestreut Projekte machen zu den Themen, die du gerade schon gesagt hast, also Friedensbildung, Nachhaltigkeit, ein gerechter Wandel für die Gesellschaft, das sind so unsere Ziele. Und dann kann man darauf eben sehr gut aufbauen, weil man eben dann die Möglichkeit hat, kleinteiliger in Projekten zu arbeiten, die aber dann zu diesem langfristigen Ziel hingewandt sind. Und das ist so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Und das andere Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, ist, dass einer unserer Gründungsmitglieder aus Indien kommt ursprünglich und wir da sehr enge Kontakte hin haben und auch dort Projektarbeit machen, was vielleicht auch nicht jeder von den kleineren Vereinen, die sich in Deutschland so gegründet haben, macht.
Mhm. Ja, also mit zum Beispiel Indien ist natürlich gleich ein Land, was viele Themen, viele Probleme und anderes irgendwo dann mitbringt. Aber da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Also wie viele Menschen hat denn der Verein dann heute, wenn jetzt mal alle Vereinsmitglieder irgendwo, wenn du dir alle mal so durchdenkst, redet man da von 10 oder von 100 oder 200 Menschen oder wie groß ist der Verein denn?
Nee, wir sind ein recht kleiner Verein. Ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen. Ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 20 Leuten, die tatsächliche Mitglieder sind. Wir haben aber eine relativ große Basis an Ehrenamtlichen, die sich einfach punktuell engagieren. Ja. Also das sind gerade auch viele dann Studenten zum Beispiel in Erfurt, die dann irgendwie mal bei einer Aktion waren und dann sagen, okay, wir haben jetzt die nächsten 2-3 Monate Zeit, mal was zu machen. Dann helfen die eben mal punktuell kurz mit. Dann ziehen sie vielleicht weg und stellen dann das Engagement auch wieder ein. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach eine genaue Nummer sagen können, wie viele Leute wir sind. Aber wir sind so 10 bis 15 Leute, die kontinuierlich daran arbeiten, die auch die Hauptarbeit sich aufteilen und die wir auch so ein bisschen in Ressorts eingeteilt haben, wer dann was so macht in der Arbeit.
Ja, und das heißt, es gibt eine gewisse Aufgabenteilung und ein bestimmtes, einfach eine Organisations-, eine Struktur, die ihr euch gegeben habt, und dann macht jeder das, was er am besten kann oder da, wo er halt Lust hat, so in etwa, ne?
Genau, also es ist so, diese Struktur brauchen wir auch ein bisschen, dadurch, dass wir eben sehr dezentral arbeiten, dadurch, dass wir in verschiedenen Städten verteilt sind und uns jetzt auch gerade Corona-bedingt natürlich physisch nicht so oft treffen konnten, war das schon wichtig, dass man sagt, okay, jeder hat so ein bisschen so seinen Fokusbereich, wo er dann was anstößt, wo er sich auch informiert. Ich zum Beispiel kümmere mich viel um Projektanträge, um Projektabrechnung. Heißt, ich recherchiere dann eben auch so ein bisschen, wir würden gerne ein Projekt in Richtung A machen, wo könnte man eine Förderung herkriegen? Und dann arbeiten andere zum Beispiel das Projekt dann genauer aus oder kümmern sich mehr um die Räumlichkeiten vor Ort. Also das haben wir schon so ein bisschen aufgeteilt, aber grundsätzlich, wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, ist da in allen Bereichen willkommen und kann dann einfach nach Lust oder auch nach Können oder Hintergrundwissen sich einfach bei uns melden und da entsprechend sich dann einbringen.
Ja, das heißt, heute werden wahrscheinlich überwiegend junge Leute, weil es ja aus dem Studium heraus entstanden ist, dabei sein. Es können aber auch durchaus Menschen allen Altersgruppen, also von jung bis alt, sich engagieren und können da auch mitmachen.
Genau, also uns ist auch wichtig, dass wir eben offen für alle sind. Das entspricht eben auch unserer Philosophie. Wir wollen eben die Gesellschaft als Ganzes an dem Thema teilhaben lassen. Wir sind auch überzeugt, dass wir diese Ziele eben nur mit einer Gesellschaft als Ganzes, mit einer geeinten Gesellschaft erreichen können. Und deshalb ist auf jeden Fall jeder willkommen mitzumachen, egal welchen Alters. Wir sind tatsächlich primär junge Leute, aber es sind auch immer mal wieder ältere Leute dabei, die sich mit einbringen oder die uns schon länger verfolgen und dann punktuell helfen oder Mitglied im Verein sind.
Mhm. Wie ist momentan so das Verhältnis Männlein-Weiblein? So, also ich erlebe, darum frage ich das, dass bei solchen Themen sehr oft auch irgendwie viel mehr Frauen sich engagieren, warum auch immer, bei den Jungs höre ich immer, also ich hoffe, die liegen ganz falsch, aber ich habe oft gehört, die spielen halt Fußball und die Frauen machen vielleicht mehr andere Projekte, klar, machen auch Sport, aber ich erlebe ganz oft, dass gerade solche Initiativen sehr stark von Frauen irgendwie auch angestoßen und gefördert und betrieben werden.
Das ist bei uns tatsächlich sehr ausgeglichen, also ich würde sagen, dass wir 50-50 sind und es ist auch so, dass wir jetzt zum Beispiel den Vorstand des Vereines immer paritätisch besetzen, also mit gleich viel Frauen wie Männern. Mhm. Das ist uns eben ganz wichtig, wichtiges Anliegen auch, dass man da auf Gleichberechtigung achtet und entsprechend besetzen wir so, dass wir da ein gleich aufgestelltes Team haben.
Also da schon mal ausgewogen und ja, keiner irgendwie muss sich benachteiligt fühlen. Ja, du hast schon gesagt, da Erfurt natürlich dann die Keimzelle ist oder auch die ursprüngliche Stadt, wo man sich getroffen hat. Das heißt, ich verstehe, dass es dann in Ulm wahrscheinlich kein Ort oder irgendwie kein Treffpunkt oder eine physische Ecke gibt, wo ihr zusammentrefft. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall.
Genau, also wir haben eben das Büro in Erfurt. Ansonsten haben wir in Deutschland keine jetzt physischen Niederlassungen oder Räumlichkeiten, die wir nutzen können. Wir machen grundsätzlich sowieso sehr viel online, weil wir, wie ich gerade schon gesagt habe, ein paar sind halt auch ins Ausland gezogen und wir haben auch Mitglieder dann eben in Indien, die wir mit einbeziehen. Deshalb findet das meiste sowieso online statt und wir versuchen eben dann so ein paar Mal im Jahr, Corona-bedingt ist das jetzt ausgefallen, aber so halt dann ein Treffen zu organisieren, wo dann alle eben nach Erfurt kommen und sich da treffen. Genau, aber das meiste findet online statt, ist dann von überall zugänglich. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass wir das meiste auch auf Englisch arbeiten. Also die Workshops, die wir in Deutschland und sowas anbieten, ist natürlich auf Deutsch. Aber dadurch, dass wir eben auch verschiedene Nationalitäten im Verein vertreten haben und eben viel mit Indien arbeiten, machen wir so Arbeitsmeetings und sowas auf Englisch, damit einfach jeder das verstehen kann und man nicht dann für Einzelne übersetzen muss.
Und also international besetzt ist es ja auf jeden Fall. Wie seid ihr jetzt mit vielleicht internationalen Gruppen oder anderen Institutionen oder Vereinen dann vernetzt im Austausch? Klar, ich meine, ihr habt jetzt eigene Leute in Indien, habe ich verstanden, aber es gibt ja andere Initiativen und Gruppen. Also in Ulm fällt mir zum Beispiel Menschlichkeit e.V. irgendwo ein, die sich auch mit Menschen befassen. Und es fällt mir Greenpeace ein, die da was mit Umweltthemen zu tun haben. Und ja, es gibt einfach ja viele Gruppen, die in irgendeiner Weise mal an der Verbesserung der Welt irgendwo versuchen zu arbeiten. Wie ist das? Habt ihr dann da auch feste Verbindungen irgendwo in andere Initiativen, andere Gruppen hinein, wo ihr sagt, mit denen tauschen wir uns aus, mit denen machen wir vielleicht gemeinsame Veranstaltungen oder Gedankenaustausch, Politdiskussion oder was auch immer?
Also wir haben eine fixe Gruppe, mit der wir viel zusammen machen. Das nennt sich Spirit of Football. Das ist eben eine Gruppe auch in Erfurt. Dadurch auch der enge Kontakt, weil man eben einfach dann die Leute auch schon gut kannte. Und die realisieren eben Projekte, klar mit einem Fußballbezug, aber primär eben für Kinder, engagieren sich da für Gleichberechtigung, auch machen Projekte auch im Ausland mit Kindern. Das ist so deren Hauptding. Mit denen arbeiten wir sehr kontinuierlich zusammen und haben da auch regelmäßige Austauschtreffen. Ansonsten sind wir immer offen, mit Vereinen zusammenzuarbeiten, realisieren dann auch einzelne Projekte mit anderen Vereinen, aber haben jetzt nicht so eine bestehende Kooperation, wo man sagt, man trifft sich einmal im Monat.
Ja, und in Ulm, wie viele Menschen sind jetzt in Ulm? Haben wir, glaube ich, nicht angesprochen. Wie viele sind jetzt vom Verein Ulm? Nur du, glaube ich, oder?
Genau, in Ulm selber bin jetzt nur ich. Wie gesagt, wir sind eben ein relativ kleines Team und groß verteilt. Deshalb bin das jetzt ich, die praktisch tatsächlich nicht nur Ulm, sondern primär Süddeutschland aufrechterhält. Also ich glaube, dass wir jetzt noch eine Person hatten, die in München gewohnt hat. Aber es ist auch so ein Durchwechseln, da viele Leute eben noch im Studium sind oder das Studium gerade beendet haben und dann entsprechend halt doch noch nicht fix und langfristig in der Stadt sind, sondern relativ flexibel noch sind, dann vielleicht doch mal für eine Jobanfrage woanders hinziehen oder mal noch ins Ausland gehen. Also das ist variiert so ein bisschen.
Wir sagen vielleicht, bevor wir nachher Musik spielen, oder das können wir gleich sagen, nochmal die Webseite, wo man dann auch während die Musik läuft oder auch wenn jemand uns neben dem Hören einfach mal ins Netz schauen möchte, die Webseite, wo man mehr über den Verein erfahren kann. Sophie, sagen vielleicht einfach mal kurz die Webadresse, die URL.
Genau, das wäre www.peace-is-the-path.org. Also wenn man es sagt, ist es einfach Peace is the Path und wenn man das eingibt, Peace Foundation, Peace is the Path, wenn man jetzt nicht die URL will, findet man das auch bei Google.
Ja, also Deutsch, Frieden ist der Pfad, so in etwa.
Genau,
das ist, was damit
Frieden
gemeint
ist der Weg.
Oder ist der Weg, nicht der Pfad, ja, ganz genau. Ja, also in Ulm momentan auf jeden Fall bist du noch, oder in Süddeutschland mehr oder weniger die Einzige, das heißt vielleicht nach der Sendung könnte ja sein, dass sich irgendjemand meldet und da würde man sich dann über die Website dann melden oder gibt es auch dann irgendwie über dich dann irgendwie Kontakt oder wie wäre dann, wenn sich jemand entscheiden sollte, da gerne mitzumachen, der Weg?
Genau, also auf der Webseite findet man auf jeden Fall auch unsere Kontaktdaten, wo man sich dann melden kann. Mhm. Ansonsten gibt es auch eine E-Mail-Adresse, dass wir einfach peacefoundation.com posteo.de, wo man einfach hinschreiben könnte, oder sonst gerne auch über meinen Kontakt, der liegt auf FreeFM vor. Also wenn man sonst das nicht findet, einfach gerne auch bei FreeFM melden und die können dann an mich weiterverleiten.
Wir leiten das gerne weiter, genau. Haben wir. Mein Studiogast ist die Sophie Mebus und die Sophie ist sozusagen die Ansprechpartnerin und Repräsentantin des Vereins, der eigentlich aus Erfurt kommt, hier in Süddeutschland und in Ulm. Und wir haben gerade ein bisschen über den Verein gelernt, wie, was, wo. Vielleicht doch müssen wir noch kurz was über die Zielsetzung sagen und dann gucken wir aber auch eben natürlich in die Situation in der Welt, wo man dann eben die verschiedenen, sagen wir mal, Problempunkte haben, die ihr dann angeht. Was steht in der Satzung denn drin? Das ist, glaube ich, relativ vielseitig, vielschichtig. Ich lese was von Environment, von Climate, Frieden, Gerechtigkeit, Stand Frieden, Gerechtigkeit, irgendwo Social Equality, also soziale Gerechtigkeit. Vielleicht einfach ganz kurz mal zu den Vereinszielen, was genau ihr da alles gerne umsetzen, wenn ihr möchtet.
Ich versuche es kompakt zusammenzumachen und so, dass es leicht begreiflich ist. Also der Grundgedanke, der praktisch dem Verein unterliegt, ist der Wandel der Welt zu einer friedlicheren, gerechteren Welt. Und die Idee ist praktisch, dass man jeden Einzelnen dazu anregen möchte, eben seinen Teil beizutragen für diesen nachhaltigen, gerechten Wandel. Und das, was wir eben so glauben, ist, dass man Frieden nicht von außen irgendwie aufdrücken kann oder diesen Wandel auch nicht von außen aufdrücken kann, sondern dass das aus der Gesellschaft raus passieren muss. Und deshalb ist die Idee, dass man praktisch sich selbst reflektiert und sieht, was kann ich selber zur Gesellschaft beitragen, was sind meine Probleme in der Gesellschaft, wo muss man was verbessern und daran ansetzen und das dann auf die Gesellschaft praktisch überträgt. Und so konkret ist das, was wir uns wünschen oder was wir mit dem Verein erreichen möchten, eben der nachhaltige, gerechte Wandel der Gesellschaft. Heißt, wir möchten dazu beitragen, dass niemand Hunger leidet, dass es keine Kriege mehr gibt, dass niemand wegen seiner wirtschaftlichen Lage ausgebeutet wird und vor allem auch, dass niemand aufgrund seiner Identität, also wie es so definiert ist, aufgrund von Geschlecht, Glaube, Kaste, soziale Gruppe, Nationalität etc. diskriminiert
Religion
wird.
Auch irgendwo.
Genau, Religion.
Ja.
Ja, wichtig. Genau, eben einfach aufgrund dieser, dieser Attribute, die man so sich selbst zuschreibt, dass dafür niemand diskriminiert wird.
Also ein Ansatz, der sehr, sehr viele Aspekte natürlich dann beinhaltet. Ja. Gucken wir mal jetzt so in die Welt. Also die Welt, wo man hinschaut oder die Nachrichten anschaut, jeden Tag mehr, denken wir oh Gott, und sehr, sehr viele ernüchternde Themen. Fangen wir mal mit dem Grundproblem an. Die Welt, irgendwo die Bevölkerung wächst immer mehr. Alle Leute wollen irgendwo, an wirtschaftlichen Wachstum irgendwie beteiligt sein, denen soll es gut gehen, sie wollen nicht in Armut leben, das heißt, an der Stelle werden auch immer mehr Ressourcen verbraucht, das heißt, immer mehr Energie wird auch benötigt, es kommt wiederum in Bezug auf Energie, denke nur ans Öl, zu Konflikten zwischen einzelnen Interessensgruppen oder Ländern und dann kommt es zu Kriegen, natürlich spielen auch Religionsunterschiede oder wie soll ich sagen, Auseinandersetzungen eine wesentliche Rolle, das heißt, ganz, ganz viele Aspekte, die in der Welt zu Unfrieden führen. Und also das Thema Frieden ist ganz, ganz weit weg. Dann natürlich in verschiedenen Ländern, wo es keine Freiheit gibt, sind die Menschen unterdrückt. Und in bestimmten Religionen auch oder bestimmten sozialen oder Strukturen haben Frauen keine Möglichkeit, sehr viel Eigenständigkeit zu haben, werden gewisserweise auch noch vielleicht einfach unterdrückt. Also ganz, ganz viele riesige Probleme, die irgendwo da sind. Das sind jetzt ganz, ganz viele Themen, die irgendwo viele auch miteinander zu tun haben, wo man fast sagen kann, da anzusetzen ist ganz, ganz, ganz schwer. Wenn man jetzt im Geschäft zum Beispiel Probleme analysiert, dann sagt man, man muss die Root Causes, also die Wurzel irgendwo anpacken, die Wurzel, Root Causes suchen und dann von daher irgendwie das Thema angehen. Jetzt Sophie, bei dem Thema, ich habe gerade so eine Kette aufgebaut, was wie miteinander verknüpft ist. Wie fangen wir denn da an?
Ja, wird schwierig auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade diese ganzen Probleme, die alle super wichtig sind und die wir ja auch alle irgendwo, denen wir uns ja auch bewusst sind und die wir tagtäglich sehen, aufgezählt. Und das Ganze überfordert einen ja auch so ein bisschen, wo man sich so denkt, wo soll man denn da ansetzen? Wo kann man denn überhaupt was machen? Und wo kann man vielleicht auch als Einzelner, als Privatperson, wo man jetzt eben nicht in einer politischen Machtposition ist, wie soll man denn da was ausrichten? Und die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, als wir mit der Arbeit im Verein angefangen haben. Und da war eben unsere Idee, so ein bisschen das zu machen, was ich gerade schon mal kurz angesprochen hatte, dass man von sich selbst auf die Gesellschaft übergeht. Weil wir gesagt haben, praktisch jeder Einzelne ist auf irgendeiner Weise von Problemen betroffen, die auch unsere Welt betreffen. Und wenn man jetzt im Einzelnen reflektieren kann, was betrifft mich, vielleicht jetzt nicht so schlimm, wie das in anderen Ländern der Fall ist, nicht vergleichen mit Leuten, die in Kriegssituationen leben oder mit Personen, die in Unterdrückung leben. Aber auch wir haben ja Probleme. Und wenn man dann sieht, wie gehe ich das Problem an, wo kann ich dazu beitragen, dass das sich ändert, kann man daraus schon mal einen Schritt machen und sagen, jetzt bringe ich meine Erfahrung in die Gesellschaft ein. Und das, was wir dann so im Größeren machen wollen, also was so unser Arbeitsmodell, unsere Idee ist, die wir gerne umsetzen würden, ist dann eben eine nachhaltigen und gewaltfreien Wandel. Und das muss eben ein Wandel im Einklang mit der Wirtschaft sein. Da sind wir überzeugt, weil wir überzeugt sind, dass die Art, wie wir aktuell wirtschaften, eben ganz viele Probleme auslöst. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Energie, Ressourcen, Benachteiligung, Ausbeutung, das sind Dinge, die im Einklang mit unserem Wirtschaftssystem stehen. Und da möchten wir gerne ansetzen und das wandeln. Und haben da verschiedene Grundlagen, die wir machen möchten, an denen wir arbeiten, um zu einem positiven Frieden. Das ist positiver Frieden ist ein Begriff von einem norwegischen Politikwissenschaftler, von Johan Galtung, der hat den geprägt. Und positiver Frieden impliziert bei Galtung eben nicht nur die Abwesenheit von Gewalt, also die Abwesenheit eines Konfliktzustands, sondern das impliziert, dass das Individuum die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten und sein maximales Potenzial auszuschöpfen. Sprich, da wird dann auch sowas wie ein gesellschaftlicher und sozialer Druck oder die Möglichkeiten, sich nicht zu entfalten, weil man vielleicht eine Frau ist. Sowas wird da alles mit einbezogen. Sprich, es geht nicht nur eben um einen einzelnen Faktor, sondern es geht um die Gesamtheit der Probleme, die so angegangen werden muss, damit man sich möglichst gut entfalten kann.
Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr viel Philosophie, glaube ich, schon mit dabei, oder? Ein bisschen sehr philosophische Ansätze. Ich meine, da gibt es ja Geschichtsphilosophie und Philosophie, die irgendwo da auch theoretische Modelle irgendwo da kennt und eine Geschichte, ein Anfang, ein Ende, da fällt mir so das eine oder andere wieder ein.
Ja.
Und in der Richtung gibt es ja dann offensichtlich da auch viele Leute, die in der Richtung denken und irgendwo auch Ideen prägen. Positiver Frieden oder negativer Frieden hört sich natürlich erstmal auf den wenn man es hört, im Moment ein bisschen schwierig, ein negativer Frieden, positiver Frieden. Vielleicht den Begriff nochmal genauer erklären, wie das genau ausschaut. Also Frieden, würde man sagen, ist immer was Positives. Also was ist dann der negative Frieden?
Genau, das ist eben tatsächlich, wie du schon gesagt hast, schon recht theoretisch besetzt. Auch jetzt eben dieser positive, negative Frieden sind eben tatsächlich politikwissenschaftliche Begriffe, die in diesem Umfeld geprägt sind und deshalb vielleicht jetzt auch was ist, was man jetzt so im Alltag noch nicht so gehört hat. Negativer Frieden bedeutet, dass es keine Gewalthandlung gibt. Also man hat jetzt keinen Krieg, aber man hat eben auch nicht die Möglichkeit, frei von Zwängen zu leben. Deshalb ist es ein negativer Frieden. Sprich, es ist ein Frieden, aber der Frieden ist negativ, weil er eben nicht jegliche Gewalt von der Person wegnimmt. Zwar jegliche psychische Gewalt, aber jegliche physische Gewalt, aber nicht jegliche psychische Gewalt. Und das ist dann eben im positiven Frieden, wenn man den Frieden hat und der nochmal positiv ist, da hat man dann eben die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und frei dem nachzugehen, was man möchte und sein maximales Potenzial auszuschöpfen.
Ja,
das ist so die Idee dahinter. Und vielleicht, wenn du schon angesprochen hast mit philosophischem Hintergrund, das war jetzt eher der politikwissenschaftliche Teil. Der philosophische Teil, da greifen wir so ein bisschen auf die Philosophie von Mahatma Gandhi zurück, weil wir eben auch viel mit Indien ja arbeiten. Und das Arbeitsmodell, was wir da so ein bisschen nutzen als Hintergrund, das nennt sich Asakari. Das ist ein Modell aus Indien, wo es eben darum geht, eine nachhaltige, gewaltfreie Wirtschaft aufzubauen, die auf den Prinzipien von Mahatma Gandhi basiert.
Ja, bei dem Thema mit dem negativen Frieden fiel mir nur gerade ein, das hat irgendwas zu tun, oder fällt mir von der Beschreibung ein, als wäre es eine Unfreiheit. Also im Prinzip, es ist zwar friedlich, aber die Menschen können nicht so, wie sie wollen.
Genau.
Und sind im Prinzip, bevormundet werden an der Stelle. Ich meine, es gibt Länder, guck mal in Richtung Asien, großes Land mit wie viel Milliarden Menschen, wo man sagen kann, die Menschen haben zwar von der ersten, vom Draufgucken in Frieden. Die haben keine Konflikte in dem Sinne mit Waffengewalt und mit irgendwas, aber sie sind unfrei. Sie werden auch Schritt und Tritt auch kontrolliert. Genau. Ihnen wird gesagt, was wie zu sein hat und was nicht. Und dann wäre das im Prinzip ein negativer Frieden. Das wäre eigentlich Unfreiheit. Das wäre ein
genau, wobei man das Ganze natürlich auch noch weiterspannen kann, wenn man das jetzt, also wenn ich das jetzt persönlich, das muss man jetzt nicht so weit spannen, aber ich würde auch sagen, dass auch wir in Deutschland nur sehr bedingt in einem positiven Frieden leben, weil es eben auch genug Zwänge gibt, die uns davon abhalten, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Also ob man jetzt über Feminismus in dem Zusammenhang sprechen will oder ja, oder über die über wirtschaftliche Zwänge, denen wir ausgesetzt sind. Da gibt es sicherlich auch noch viel, was man in Westeuropa verbessern müsste, damit man dann tatsächlich einen positiven Frieden nach reiner Definition hat. Mhm.
Da kommen wir gerne nach der nächsten Musik nochmal drauf. Aber ein Thema wollte ich dich noch geschwind fragen. Da gibt es natürlich in Gesellschaften, ich habe jetzt gerade China angesprochen, es gibt andere Länder, die in ähnlicher Weise aber auch dieses Denken haben, dass das Individuum nichts zählt, dafür die Gemeinschaft alles ist. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein, so mal von der Denkweise, von der, ich weiß nicht, aus welchem Eck das immer kommt, das ist auch irgendwo vielleicht, dass irgendwelche staatsphilosophischen Gedanken dahinter stehen oder auch Religion. Aber das ist natürlich dann sehr schwer mit solchen Vorstellungen, die in solchen Ländern dann herrschen, das vereinbar zu machen mit der Vorstellung, die wir von Individualismus, von der Laissez-faire, was die Menschen machen, dass sie gestalten, sich selber verwirklichen, das in Übereinklang zu bringen. Wenn ich an anderer Stelle eben Menschen habe, die eine ganz andere Grundverständnis irgendwo haben. Also wenn ich denen komme und sage, ja, ihr müsst jetzt eure Menschen in Freiheit leben lassen, alles, dann sagen die, wir ticken nicht so, wir haben ganz anderes Grundverständnis. Das ist ein Punkt, den der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt auch mal im Zusammenhang mit China erläutert hat, wo es darum geht, dass hier unsere westlichen Staatsvertreter oder Politiker dann auch nach China fahren und hier vielleicht irgendwelche westliche Themen vermitteln. Da hat Schmidt gesagt, ja, die haben aber ein ganz anderes Grundverständnis. Den kannst du erzählen, weil die denken anders. Ja. Die erklären dir dann, dass sie eben nicht diese Sicht auf die Menschen so teilen, sondern ganz anders irgendwo. Und das hat nicht entsprechend anders oder so handeln. Sie handeln nicht entsprechend so, wie wir das vielleicht denken.
Ja, ich denke, das ist ja auch nicht mal nur dieses von oben aufgesetzte, das wird von der Politik dann nicht so betrachtet, sondern das ist natürlich auch eine Gesellschafts- und Erziehungsfrage, weil man ja in ein System auch reingeboren wird. Und ich meine, der Individualismus, den wir so in der westlichen Welt und primär in Europa haben, basiert eben auf der Aufklärung. Und wenn man natürlich da einen anderen Hintergrund hat, politikphilosophisch, hat man natürlich auch eine andere Herangehensweise. Mhm. Wo ich jetzt aber nicht pauschal sagen würde, dass sie unbedingt schlechter sein muss, ist es dann die Frage, wie sehr die eben ausgelebt wird und welche Freiheiten man dann noch hat in der Gesellschaft. Weil ich denke schon, dass man auch weg vom Individuum gehen kann und hin zu einer Gesellschaft, aber trotzdem dem Individuum die Möglichkeiten gibt, seinen Weg zu finden, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Und ich denke nicht, dass das per se ein Widerspruch gegeneinander ist. In der Ausführung allerdings würde ich schon sagen, wenn man sich jetzt entsprechende Länder anguckt, ist es dann eher schwierig.
Mhm. Ja, Sophie, wir haben schon gerade vorher über Gesellschaftssysteme, über Probleme gesprochen. Wir haben ein bisschen in die Welt geschaut, aber wir wollen vielleicht mal in das Umfeld, wo wir vielleicht am ehesten auch ein bisschen was mitgestalten können, gucken, bei uns auch in die Welt oder hier nach Deutschland. Und wir haben es vorher angesprochen, da gibt es ja auch viele Themen, die irgendwo da sind. Soziale Ungerechtigkeiten, das Thema zum Beispiel auch, dass Frauen weniger verdienen oftmals als Männer, warum auch immer. Das Thema Konflikte, die es irgendwo auch dann zwischen Menschen aus welchen Gründen dann gibt. Das Thema wirtschaftliche Zwänge, Notwendigkeiten, also eine ganze Menge, was irgendwo vielleicht auch in Deutschland bei euch sozusagen auf der offenen Punkte oder auf der Verbesserliste steht. Dann sprechen wir noch darüber. Wo klemmt es am meisten aus deiner Sicht und was konkret kann man tun? Was können jetzt auch unsere Hörer vielleicht beitragen, außer euch im Verein zu unterstützen, ist klar. Aber in ihrem tagtäglichen, das heißt, wie kommen wir von der abstrakten philosophischen Ebene auf die Arbeits- und Verbesserung, auf die konkretere Ebene?
Auf das Aktivsein.
Genau.
Ja, können wir sehr gerne machen. Ich würde jetzt ein paar Sachen ansprechen, die mir jetzt so im Kopf sind. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt die wichtigsten Themen sind oder andere Themen unwichtiger sind, weil ich denke, dass jede Person, die irgendwo in irgendeinem Bereich Benachteiligung erfährt oder sich diskriminiert fühlt, dass das für die natürlich der wichtigste Punkt ist. Und ich glaube nicht, dass man da so ein Ranking machen kann, was jetzt irgendwie schlimmer ist und weniger schlimm. Was jetzt aber vielleicht so in den Kontext mit der Vereinsarbeit am besten passt, sind auf jeden Fall Themen zu Inklusion. Inklusion zu Frauenrechten, also Gleichberechtigung und auch Integrationsthemen. Das sind so die Dinge, mit denen wir viel zu tun haben und mit denen wir uns beschäftigen. Und ich denke, das sind auch jetzt mal drei zentrale Punkte, wo man sieht, auch unsere Gesellschaft ist einfach nicht zu jedem gerecht und nicht jeder wird gleich behandelt. Man hat Voraussetzungen, wie zum Beispiel einen Migrationshintergrund oder eben das Geschlecht, das einen dann an bestimmten Dingen doch hindert oder wo man merkt, dass man halt doch diskriminiert wird auf die eine oder andere Art. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sowas A anspricht und sich dem bewusst ist und B, denke ich, ist das auch ein schöner Punkt, wo eigentlich wirklich jeder auch in seinem Alltag sich engagieren kann. Weil häufig hat man ja so das Gefühl, dass man selber lebt halt so sein Leben und weiß gar nicht, wo man aktiv sich jetzt irgendwie engagieren soll, hat vielleicht auch gar nicht die Zeit, um in einem Verein jetzt noch mitzumachen oder noch nebenher was aufzubauen. Aber ich denke, im Alltag hat eben jeder die Möglichkeit, gegen Diskriminierung vorzugehen und sich aktiv für eine gerechtere Welt einzusetzen. Und das geht halt auch schon wirklich auf einem ganz niedrigen Niveau, wo man sich einfach überlegt, wie spreche ich Leute an, worauf reduziere ich Personen, mit denen ich spreche, worauf reduziere ich jemand, der jetzt mit einem Problem zu mir kommt, wie betrachte ich alleine für mich selber, wenn ich irgendwie Nachrichten betrachte, wenn ich Informationen bekomme, wie reflektiere ich das, mit welchen Vorurteilen, die uns ja auch gesellschaftlich einfach vorliegen. Also es gibt einfach Vorurteile, die einem auch schon anerzogen werden. Wie gehe ich damit um? Wie möchte ich mich damit auseinandersetzen? Sollte man sich nicht vielleicht mal bewusst hinterfragen, warum denke ich das, wenn ich das höre? Das, denke ich, sind so Grundsätze, wo man ganz im Kleinen anfangen kann. Und wenn das jeder tut, würden wir schon einen deutlichen Schritt weiter sein und hätten deutlich weniger Probleme.
Mhm. Ja, wie ist denn das jetzt konkret zum Beispiel in deinem Arbeitsumfeld, mal das fragen darf, in Bezug auf Pay irgendwo, Equal Pay, ist das bei euch schon realisiert oder gibt es da, klemmt es da auch noch, also wo man konkret auch irgendwas tun müsste hier oder?
Also ich kann das jetzt auf zwei Ebenen sagen. Erstmal vielleicht für den Verein, was ja jetzt auch unser primäres Thema ist. Wir arbeiten natürlich alle ehrenamtlich, werden auch nicht bezahlt dafür. Ja. Wir sind aber zu 100% gleichberechtigt und wir arbeiten auch mit flachen Hierarchien. Also bei uns gibt es auch nicht, dass einer sagt von oben an und dann führt irgendjemand aus, sondern jeder, der sich im Verein engagiert, hat das gleiche Mitspracherecht. Natürlich muss man irgendwo mal auf eine Entscheidung kommen und natürlich ist man sich da vielleicht auch nicht zu 100% immer einig. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir demokratisch entscheiden, wir diskutieren Fragen aus und jeder hat da eben Mitspracherecht und jede Meinung wird gleich gewertet. Ob das jetzt jemand ist, der sich einfach nur engagiert oder ob das jemand ist, der im Vorstand sitzt, ist dann in dem Fall für uns irrelevant, sondern wir schätzen jede Meinung wert und möchten auch jeder Meinung gerecht werden. Mhm. Und wenn wir jetzt mit Equal Pay reden, ich persönlich arbeite jetzt ja im Donaubüro und wir sind ein Teil, also wir sind eine gemeinnützige GmbH, die den Städten Ulm und Neu-Ulm unterstellt ist und werden entsprechend nach öffentlichem Tarifgehalt bezahlt und dann ist es auch ein Equal Pay, weil das öffentliche Tarifgehalt ist ja festgelegt und richtet sich nach Arbeitszeit, also nach den Jahren, die man im Tarif schon arbeitet und nach dem Abschluss, aber nicht nach Geschlecht oder was man sonst als Einstellungskriterien vielleicht hat.
Ja, also schon mal positiv auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Und ja, es sind natürlich ganz viele Themen, die irgendwo im Alltag euch begegnen. Wenn zum Beispiel jetzt irgendwo du mitbekommst, dass jetzt irgendwer, was weiß ich, eben benachteiligt wird, zum Beispiel auch vielleicht jemand, Flüchtlinge, ja auch sehr viele Menschen, die es ja auch vielleicht nicht ganz einfach haben, Vorurteile bestehen, was kann man tun, wie bringt man sich ein? Soll man sich zum Beispiel einmischen, wenn man jetzt irgendwo feststellt, es gibt irgendwelche Probleme oder irgendjemand wird jetzt hier unterdrückt oder beleidigt aufgrund seines Aussehens, irgendwas, was du vorher angesprochen hast, einbringen, da einschreiten oder was tut man, was macht man ganz konkret, wenn man jetzt eben im Sinne hier ja, den Menschen oder die Betroffenen, die eben nicht, sagen wir mal, positiven Frieden erleben, sondern negativen Frieden, kann man da konkret was tun oder hält man sich lieber raus, wenn man Sorge trägt dann mit jemand anderem, der eben der Unterdrücker ist, dann in Konflikt zu geraten, was tun? Das ist immer so ein bisschen schwierige.
Ja, definitiv eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt auch keine pauschale Antwort auf diese Frage. Ich denke, es ist sehr situationsabhängig und ich würde natürlich grundsätzlich sagen, man sollte sich selbst nicht in Gefahr bringen oder irgendwie dann so wo eingreifen, dass man selber nachher dann angegriffen wird. Das kann nicht das Ziel dahinter sein. Was ich denke, was immer wichtig ist, ist vielleicht, dass man dann sich mit dem Opfer sozialisiert und solidarisiert, dass man eben, selbst wenn man sich vielleicht nicht traut, was zu dem Täter zu sagen, danach vielleicht zu dem Opfer hingeht und fragt, hey, wie geht es dir? Ich fand das nicht richtig. Ich wollte nur sagen, dass das nicht stimmt und dass das vielleicht jetzt jemand zwar gesagt hat, aber dass das nicht die Meinung aller ist. Also, dass man sich einfach auf jeden Fall mit dem Opfer eben auseinandersetzt, weil ich glaube, da kann man eben sehr viel auch gut machen wieder und dem ein besseres Gefühl geben und zeigen, dass das eben nicht die ganze Gesellschaft ist, die so denkt, auch wenn man mit dem Täter selber nicht in Kontakt kommen möchte oder vielleicht auch Angst vor dem hat oder eben das Gefühl hat, dass es vielleicht auch nicht hilft, den anzusprechen, weil der es sowieso nicht realisieren wird.
Ja. Wie ist jetzt ein anderer, der andere Aspekt, der soziale Ungleichheit? Also man sagt ja immer, dass die Mittelschicht immer kleiner wird und die einen immer reicher und die anderen immer ärmer. Das heißt, die soziale Schere wandert immer weiter auseinander. Das ist ja auch ein Punkt, der natürlich bei euch im Sinne von Gleichheit und gleiche Chancen und allem auch als Kritikpunkt sicherlich bewertet wird. Was kann man auf dem Gebiet denn tun? Also diese zunehmende soziale Schere, die irgendwo da ist, das ist ja Punkt, wo sich schon viele auch in der Politik irgendwo vielleicht suchen und es ist, ja.
Ja, grundsätzlich ist das dieses Zerklüften zwischen den gesellschaftlichen Schichten, auch wenn wir sie jetzt in diesem klassischen Sinne sowieso nicht mehr haben, ist natürlich grundsätzlich ein politisches Problem. Das ist auch ein Problem, was man nicht aus der Gesellschaft raus lösen kann, sondern was man wirklich durch eine bestimmte Politik, durch eine bestimmte Gesetzgebung lösen muss. Ich glaube aber, was man auf jeden Fall tun kann, auch im Kleinen oder als Verein, ist Bildungsarbeit leisten, weil ich denke, dass gerade aus sozial benachteiligten Schichten, worin sich das eben ganz stark auch äußert, ist, dass man nicht die Möglichkeiten hat, auf so viel Bildung zu generieren, wie es besser gestellte Schichten haben, weil man vielleicht, dann können sich die Eltern nicht leisten, dass man einen zusätzlichen Kurs irgendwo macht, können sich keine Schulfreizeit leisten etc. Und ich glaube, da ist eben gerade mit jungen Leuten Bildungsarbeit ganz wichtig und auch denen aufzeigen, welche Chancen und Möglichkeiten es gibt und was sie machen können.
Dem, was du angesprochen hast, hast du ja auch ein bisschen eben der Politik eine Bedeutung zu bemessen. Wäre es dann sinnvoll, sich in der Politik zu engagieren, zum Beispiel in eine Partei zu gehen und dort irgendwo, was die Agenda, die Wahlkampfagenda oder eben einfach die politischen Inhalte angeht, Grundsatzprogramme mitzugestalten, wäre das dann vielleicht auch ein Weg, weil so erster Gedanke ist, um was zu bewegen, brauchst du Mehrheiten, brauchst du irgendeine Gesellschaft, die Möglichkeit, die Macht auf gut Deutsch, ja, musst in der Position sein. Und das ist in Deutschland eben dann eine Regierung, ob Land oder Stadt oder auch in einer gewissen Weise in die Kommune, wenn ich im Gemeinderat denke, wäre dann auch eine Empfehlung zu sagen, ich gehe mit diesen Ansätzen und mit diesem positiven Ansatz in die Politik und versuche dafür Mehrheiten zu organisieren oder eben die Gesetzgebung zum Beispiel in Bezug auf Bezahlung oder in Bezug auf sonstige Ungleichstellungen, da was zu machen?
Also grundsätzlich leben wir in einer Demokratie und eine Demokratie lebt davon, dass man sich einbringt, auf welche Art auch immer. Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich einbringt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass sich gerade junge Leute auch politisch engagieren, weil man da natürlich auch den Grundstein für zukünftige Politik legt. Und der sollte von jungen Leuten gelegt werden, weil das sind die Leute, die dann diese Politik erleben werden und die in dieser Politik leben müssen. Ich glaube aber nicht, dass es nötig ist, unbedingt in die Politik direkt zu gehen. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, in eine Position zu kommen, wo man dann das Gefühl hat, wirklich was verändern zu können, weil da natürlich sehr starre Strukturen bestehen und sehr starke Hierarchien. Ich denke, man hat über gerade eben soziale Vereine die Möglichkeit, in der Kommune selber, in der Stadt was zu bewegen, was dann von der Politik vielleicht auch aufgegriffen wird. Also wenn man einfach kleine Projekte, kleine Formate macht, man merkt, die laufen gut, es gibt da ein Feedback, die Leute nehmen das gut an, es wird mehr gewünscht, wird es den Moment geben, wo zumindest auf der kommunalen Ebene das aufgegriffen wird und ein Gemeinderat oder ein Stadtrat wird feststellen, okay, das macht ein Verein in meinem Wahlkreis praktisch und ich möchte das gerne fördern und unterstützen und somit wird das dann auch auf eine Agenda gehoben werden. Also ich glaube, dass so dieser niederschwellige Ansatz von Engagement eben zum Beispiel in kleinen Vereinen eine ganz wichtige Möglichkeit und eine ganz große Chance ist für Leute, auch wenn man nicht viel Zeit hat, wenn man nicht einen Halbtagsjob hat und dann noch Zeit, sondern auch wenn man Vollzeit arbeitet und eben nur ab und zu was machen kann, ist das eine tolle Möglichkeit, eben sich einzubringen und auch langfristig die Gesellschaft so zu prägen, wie man sie haben möchte, die Gesellschaft zu formen, in der man leben möchte.
Mhm. Und dann ist noch ein Punkt, das hatte ich vor der Pause angesprochen, Sophie, der mir in Bezug auf etwas bewirken, Engagement und auch junge Leute da gleich in den Sinn gekommen ist. Stichwort ist Klima, Stichwort ist Umwelt, ist natürlich Fridays for Future. Und da erleben wir das auch, sagen wir mal, die jüngere Generation, also im Prinzip so die Menschen ab 15 oder so irgendwas aufwärts auf die Straße gegangen sind und sehr stark das Thema thematisiert haben, was wiederum Eingang natürlich auch in die Politik gefunden hat und eine Zeit lang, zumindest bis vor den 24. Februar, eigentlich so, muss man sagen, das gesellschaftliche, die Diskussion und Gesellschaft miteinander sehr stark geprägt hat. Ja, also es geht zumindest irgendwas. Und die Frage ist natürlich auch in Bezug auf solche Aktivitäten Klima, Umwelt. Ich lese was, Climate Change, seid ihr auch engagiert?
Genau, also ich finde, erstmal finde ich Fridays for Future ist ein super Beispiel, wo man eben sieht, genau, man kann was bewegen. Natürlich hat man nicht alle Ziele gleich erreicht, aber zumindest hat man es geschafft, ein Thema auf die Agenda zu setzen und ein Thema so wichtig zu machen, dass man nicht mehr drumherum kommt. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel, dass man zum Beispiel sieht, wie Kinder, wie Jugendliche auch ihre Eltern beeinflussen. Wenn dann man einfach zu Hause von den Themen spricht, dann überlegen sich die Eltern vielleicht auch mal so, fahren wir vielleicht beim nächsten Mal doch nicht mit dem Auto in Urlaub oder fliegen wohin, sondern steigen mal auf den Zug um. Also ich glaube, das ist eben so ein schönes Beispiel, wo man sieht, wie man von sich selber auch in seinem Umfeld eben was bewegen kann und was ansprechen kann. Zu unserem Verein, was Klima angeht, wir arbeiten jetzt nicht direkt mit Klimawandel, aber wir versuchen natürlich in dieser ganzen Zukunftsvision auch den Klimawandel und die klimatische Veränderung einzubeziehen und versuchen eben primär dadurch, dass wir sagen, wir möchten eine nachhaltige Wirtschaft, wir möchten einen nachhaltigen Frieden. Das impliziert eben auch, dass man sich gegen oder dass man sich für Klimathemen engagiert, weil ansonsten wird man niemals einen nachhaltigen Frieden haben und man wird auch keine Gleichberechtigung auf der Welt schaffen, solange man einen extremen Klimawandel hat, der einfach sehr viel Ungleichheit und sehr viel Leid und Konflikte provozieren wird.
Da kommen jetzt wahrscheinlich gleich viele und sagen, ja, schön und gut, aber wir haben zum einen gerade einen Krieg, wir haben Corona, wir haben gerade Wichtiges zu tun. Das ist die Frage, wie kriegt man das noch zu Gehör oder wie bekommt man trotzdem da irgendwas auf die Reihe und wie geht man es und wie beeinflusst natürlich vielleicht auch euer Wirken genau diese Situation?
Ja, ich glaube, man darf einfach halt sich nicht mit Prioritäten, also mit dieser Krieg hat jetzt Priorität, was natürlich so ist, aktuell ist, dass das, was in den Medien ist und leider Gottes fokussiert man sich halt immer auf ein Thema, aber gerade so Themen wie Klimawandel oder auch soziale Ungerechtigkeit, die kann man halt nicht verschieben. Also man kann nicht sagen, gut, dann befassen wir uns eben in 5 Jahren damit, weil in 5 Jahren ist es eben vielleicht schon zu spät und entsprechend, glaube ich, muss man einfach konstant daran arbeiten, das immer wieder auf die Agenda zu setzen und zu sagen, okay, wir haben aber leider aktuell eben nicht nur eine Baustelle, sondern wir müssen parallel uns mit verschiedenen Dingen befassen und an verschiedenen Dingen arbeiten.
Das ist auch ein konkretes Stichwort, Sophie. Wir wollten auch ganz konkrete Projekte, die du vorher auch mit zum Beispiel Stichwort Indien schon angesprochen hast, ein bisschen mehr erzählen. Berichte mal, was ihr gerade ganz konkret dann auch eben am Laufen habt.
Genau, also wir haben verschiedene Projekte, in denen wir arbeiten. Wir haben in Deutschland aktuell 3 primäre Dinge, die wir machen. Das ist einmal ein Projekt, das sich Frauen für Frieden nennt. Da haben wir in Erfurt selber, installieren wir ein sogenanntes Frauencafé. Da ist das Ziel dann einfach eine Plattform für Austausch zwischen Frauen unterschiedlicher Herkunft zu schaffen. Also Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen, die vielleicht aufgrund von Fluchterfahrungen auch verschiedene Traumata erlebt haben, aber auch Frauen aus Deutschland, Frauen verschiedenen Alters und die sollen sich dort einfach austauschen können, sollen gestärkt werden, sollen sich gegenseitig stärken. Das dient zu einem demokratischen Austausch und genau, man möchte dann darüber auch oder möchten wir gerne den Frauen die Möglichkeit geben zu sagen, wir möchten uns aktiv einbringen, wir möchten etwas schaffen und möchten die dabei unterstützen. Das ist so die Idee von diesem Frauen für Frieden Projekt, wo es eben dann ein hoffentlich wöchentliches, also aktuell ist das im Anlaufen, Treffen von verschiedenen Frauengruppen gibt, die dann verschiedene Aktivitäten durchführen, wo wir auch verschiedene Workshops etc. anbieten. Dann ist das andere Projekt, was wir in Erfurt umsetzen, ein Zentrum für Gewaltfreiheit. Da haben wir Räumlichkeiten, die wir eben mit Büchern ausstatten möchten und wo wir dann Workshops organisieren. in denen einem gezeigt wird, wie Gewaltlosigkeit als Philosophie angewandt werden kann, wie man das Ganze dann in ein aktives Handeln umsetzen kann. Da wollen wir einen Vortrag von einem Experten pro Monat haben, der dann eben in Gruppen zu Gewaltlosigkeit referiert. Und was es eben auf jeden Fall geben wird, wo wir gerade auch im Aufbau mit sind, das ist aber schon weitgehend abgeschlossen, ist dann eben einen Raum in Erfurt, wo man tatsächlich dann Bücher lesen kann von verschiedenen Autoren zu diesem Thema der Gewaltfreiheit, wo man so einen kleinen Studienkreis bilden kann, wo man Diskussionsrunden organisieren kann. Da muss man sich dann praktisch vorher bei uns anmelden, weil das eben eine recht kleine Räumlichkeit ist und Corona-bedingt da aktuell wir nicht zu viele Menschen auf einmal haben wollen. Und dann kann man eben diesen Ort nutzen, um sich da zu informieren und weiterzubilden. Und das Dritte, was wir in Deutschland machen, sind sogenannte Workshops zum nachhaltigen Wandel, zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Da organisieren wir online und auch in Präsenz, je nachdem, wie das angefragt wird, eben verschiedene Workshops, haben da ein gewisses Wissen uns erarbeitet, was wir dann da eben gerne an andere Vereine, an Gruppen, an Interessierte weitergeben. Das ist so das, was wir in Deutschland machen. Und dann haben wir eben noch ein Projekt, wo wir mit Indien zusammenarbeiten, mit einer in Zentralindien gelegenen Region, also so ziemlich genau in der Mitte von Indien. Und dort sind die Leute sehr arm, sind auf Landwirtschaft angewiesen. Das ist eine der Regionen auch mit der höchsten Suizidrate von Landwirten, weil die einfach ihre Familien nicht ernähren können mit dem, was sie anbauen. Und die bauen ganz viel Baumwolle auch an. Und die Idee dort war es eben zu sagen, die Leute verdienen nichts, weil das, was sie anbauen, wird an einen Mittelsmann verkauft und der verarbeitet dann das Produkt weiter und verkauft es teuer ins Ausland. Und wir haben zusammen mit verschiedenen Kooperationen, mit Weberinnen aus der Region von Lüneburg einen Handwebstuhl entwickelt, den man eben mit sehr wenig Kostenaufwand herstellen kann, und haben diesen Prototyp in Deutschland hergestellt und ausprobiert. Und jetzt waren zwei von meinen Mitstreitern im Verein waren jetzt in Indien in dieser Region und haben dort die ersten Handwebstühle aufgebaut, damit die Leute dort und primär dann auch die Frauen von diesen Landwirten, die sich umgebracht haben, damit die eben einfach sagen können, wir müssen nicht nur den Rohstoff verkaufen, sondern wir können daraus gleich ein fertiges Produkt entwickeln und übergehen so den Mittelsmann und haben dann die Möglichkeit, tatsächlich auch was zu verkaufen, wovon wir unsere Familien ernähren können. Das ist so der Hintergrund der Arbeit in Indien. Da geht es eben dann viel um Empowerment, um einen Marktzugang für diese Frauen, um die Möglichkeit, dass sie sich eben einfach finanzieren können, dass sie ihre Familien über Wasser halten können.
Ja, wie viele, also ich meine, so ein Webstuhl muss ja auch gebaut, finanziert, transportiert werden. Über wie viele sprechen wir denn da? Also über wie viele konntet ihr denn da verteilen?
Wir haben die gar nicht verteilt. Das Prinzip läuft so, wir haben eben probiert, wie kann man einen Webstuhl aus sehr wenig Material bauen, und haben dann da eben diesen Prototyp erstellt, und dann haben wir die nicht verteilt, sondern mit den Leuten vor Ort, mit Materialien, die vor Ort zur Verfügung sind, gebaut.
Ah ja.
Das ist so die Idee, genau. Ich weiß gar nicht, wie viele es inzwischen sind, weil das ist natürlich dann ein selbstentwickelndes System, wenn dann eine Familie so einen Webstuhl hat und eine andere sieht, okay, sie verdienen damit Geld, das funktioniert, wir möchten das auch, dann können die das Wissen eben auch intern weitergeben. Das ist auch die Idee. Also wir arbeiten mit Indien zusammen, wir möchten nicht von außen aus so einem traditionellen entwicklungspolitischen Sinne was auf diese Region aufsetzen und dann sagen, hier ist unser Modell, damit arbeitet ihr jetzt, sondern wir arbeiten mit Leuten vor Ort zusammen, die dann auch sich selber in der Entwicklung einbringen, und wir geben ihnen ein gewisses Know-how weiter und die können das dann selbst weiterentwickeln und selbst nutzen. Und unsere langfristige Idee, vielleicht um das noch in größeren Zusammenhang zu bringen, ist dann eben auch eine Online-Plattform, also eine Online-Seite zu gründen, worauf dann diese Produzenten von den Produkten das auch in Deutschland verkaufen können. Also denen auch die Chance zu geben, in Europa einen Absatzmarkt zu haben.
Ja, Fair Trade dann irgendwo.
Genau.
So. Ja. Weil sowas mit Kleiderproduktion und Fair Trade ist ja auch ein Punkt, wo man dann irgendwo gucken muss. Es gibt ja dann diese Fabriken, wo dann die Menschen unter schlimmsten Bedingungen irgendwelche Jeans oder irgendwas bleichen und irgendwas. Seid ihr in so einem, so, das hat ja auch was mit Wirtschaft wiederum zu tun, auch bei sowas auch dabei irgendwie engagiert, oder das ist dann eher weniger?
Aktuell gar nicht. Nee, also aktuell arbeiten wir wirklich eben einfach mit dieser ländlichen Region zusammen. Ja. Das soll aber auch langfristig, und jetzt sprechen wir von sehr langfristig, weil das natürlich viel Arbeit, Zeit und Ressourcen kostet, sich natürlich auch dann noch ausweiten, die Regionen. Aber da geht es eben wirklich darum, dass Leute, die aktuell nur Farmer waren, dann die Möglichkeit haben, auch in eine Produktion einzusteigen.
Also ganz viel auf jeden Fall. Gibt es sonst hier irgendwo in näherer Zeit irgendwo Veranstaltungen oder irgendwelche Themen, wo man euch irgendwie online erleben kann, muss sich auch einbringen kann, wo man auch darauf hinweisen müssten? Ist da irgendwas?
Jetzt konkret in nächster Zeit ist nichts, wo man jetzt direkt teilnehmen kann, aber am besten einfach auf unsere Webseite gehen, da findet man alle wichtigen Informationen und kann sich auch gerne dann bei uns melden und kriegt dann auch spezifische Infos noch geschickt.
Ja, und wenn man also sich beteiligen möchte, ja, Webseite oder gegebenenfalls einfach bei uns melden und wir geben dann deine Adresse, deinen Kontakt dann weiter.
Genau, super gerne. Wir freuen uns immer über Leute, die mitmachen wollen.
Ja, und wir freuen uns auch immer über spannende Themen und spannendes Neues hier in der Plattform heute Nachmittag. Sophie, wir sind tatsächlich auch damit schon wieder durch und bedanke mich ganz herzlich, dass du da gewesen bist. Ich habe hier wieder dazugelernt. Das war es mit der Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost, eine Moderation, und mein Studiogast war
Sophie Mebus.
Wir sagen gemeinsam Tschüss. Um 17 Uhr geht es ja mit dem Siegfried weiter. Bleibt dran. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.